Ja, Gottesdienst in Datteln. Ich freue mich, bei euch zu sein, mal wieder euch zu sehen. Einzelne, an die kann ich mich besser erinnern, genauer erinnern. Andere sehe ich zum ersten Mal. Gut, dass wir hier miteinander heute über Psalm 46 nachdenken können. Also, Psalm 46 war der Lieblingspsalm Luthers. Und dieser Psalm hat ihm auch als Textvorlage gedient zu dem Lied, was wir da eben gesungen haben. Ein feste Burg ist unser Gott. Und wir schauen uns beides heute Morgen ein bisschen an. Ja, einige Punkte aus dem Leben Luthers und auch das, was der Psalm 46 sagt und wie Luther das auf sein Leben angewandt hat. Und wie wir das auf unser Leben anwenden sollen. Ich lese uns also den Psalm 46 mal gerade vor. Da heißt es: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Bächen, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen. Darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden ein solches Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert und sie beendet in aller Welt. Der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich erhebe mich unter den Heiden. Ich erhebe mich auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Ja, Luther liebte die Psalmen. Er hatte ihre Übersetzung als einziges Buch des Alten Testamentes komplett ein zweites Mal überarbeitet. Also mit keinem anderen Buch der Bibel hat er sich so intensiv beschäftigt wie mit den Psalmen. Nach dieser sagenhaften, fast legendären Bibelübersetzung, also des Neuen Testamentes auf der Wartburg, 11 Wochen, in 11 Wochen hat der Kerl das ganze Neue Testament vom Griechischen ins Deutsche in eine Sprache übersetzt, die faszinierend war, die jeder verstanden hat. Lesen Sie mal Ihr Neues Testament auf Deutsch in 11 Wochen durch, dann wissen Sie, was der Mann geleistet hat. Danach hat er, als er wieder zurück in Wittenberg war, 12 Jahre am Alten Testament gearbeitet. Und also 1534 kam die erste große Lutherbibel als Gesamtausgabe heraus. Ein dicker Wälzer mit 900 Blättern. Dagegen war das Neue Testament geradezu schlank. Das konnte man in die Tasche stecken. Super. Die Psalmen waren sein Lieblingsbuch. Und als nach 1525, also als er dann auch schon ausgetreten war als Mönch und geheiratet hatte, die Katharina, als sich so langsam die protestantische Kirche etablierte, entstand, da brauchten die Leute auch, um Gottesdienst zu feiern, gemeinsame Lieder. Also in der katholischen Kirche war das nicht üblich. Da sang eigentlich ein professioneller Mönchschor vorne im Chorbereich. Und die Gemeinde hörte andächtig wunderbare Chorgesänge. Und als Luther die Kirche renovierte und reformierte, da war es ihm ein großes Anliegen, dass die Gemeinde wieder selbst sang. Und da es sowas nicht gab, es gab keine Lieder, die die Leute so mitsingen konnten, hat er selber welche geschrieben. Fast 40 Lieder hat Luther gedichtet. Und hier hatte jemand gesagt, ja, hier unsere Band müsste eigentlich ihre Laute rausholen. Er hatte eine Laute und er hat selber ganz toll, ja, heute würde ich sagen, Gitarre gespielt, Laute gespielt, auch als junger Student. Ist er zum Beispiel in Erfurt schon mal durch die Kneipen gezogen und hat Lieder gesungen und hat Geld eingesammelt für sich. Also er konnte Stimmung machen, er konnte Musik machen, er konnte Lieder dichten. Das hat er eingesetzt und hat für die Gemeinde Lieder gedichtet und die haben sie auch gesungen. Das war etwas ganz Neues. Gemeinde singt zur Ehre Gottes das Evangelium. Und so dichtete er 1528 das Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« in Anlehnung an diesen Psalm 46. Eigentlich hat er das Lied aus diesem Psalm heraus entwickelt. Wahrscheinlich im Rückblick auf die Kämpfe, die er damals auszustehen hatte. So, worum ging es in oder geht es in Psalm 46? Dramatische Geschichte. Es geht um die Belagerung Jerusalems zur Zeit Hiskias. Der Assyrerkönig Sanherib stand vor den Toren Jerusalems, nachdem er das ganze Nordreich Israels aufgerollt hatte, erobert hatte, in grausamster Weise und für uns unvorstellbar. Also die Leute haben Angst und Terror eingesetzt, um Menschen einzuschüchtern. Die Assyrer haben ihre Feinde bei lebendigem Leib gehäutet. Unglaublich. Dieser Kerl stand vor den Toren Jerusalems. Alle Bewohner Jerusalems zitterten um ihr Leben vor der überwältigenden Übermacht der Assyrer. So, das hat Luther angesprochen. Das hat er ja gewusst. Das hat ihn angesprochen, weil er Ähnliches erlebt hat. Zum Beispiel auf der Flucht vor dem römischen Kardinal Cajetan 1518, der wollte ihn eigentlich nach 1517, hat er die Thesen angeschlagen, ein Jahr später kommt der römische Kardinal Cajetan, hat ihn zu einem Gespräch herausgefordert, er sollte widerrufen, hat er nicht gemacht. Der sollte ihn eigentlich abholen und nach Rom bringen, wo er auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden wäre. Da ist er bei Nacht und Nebel aus dem Fenster gestiegen, Luther, und geflohen. So ist es ihm auf dem Reichstag in Worms 1521 ergangen, wo ihn der Kaiser für vogelfrei erklärte und ihm alle bürgerlichen Rechte nahm. 3 Monate vorher war er vom Papst exkommuniziert worden. Also eine Übermacht von Papst, Kirche und Kaiser. Und dann so ein kleines Mönchlein. Alle gegen ihn. Die ganze Welt gegen ihn. Können Sie sich sowas vorstellen? Da kann einem schon mal, können einem schon mal die Knie schlottern. Da fand Luther besonders Trost und Mut in den Psalmen und besonders in Psalm 46. Er sah sich gewissermaßen auf der Mauer stehen. Vor dem Heer des Assyrerkönigs Sanherib, der sie alle eingenommen hatte. Und so dichtete er das Lied: Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind, mit Ernst er's jetzt meint. Groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und dann so ein typischer Satz von Luther. Ne? Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Ja, also es ist offensichtlich, dass er seine sehr persönliche Situation hier wiedergesehen hat und Psalm 46 auf sich bezogen hat. Und das sollen wir auch tun. Das will ich heute mit uns hier auch tun. Psalm 46, wenn wir das nochmal lesen, wäre übrigens ein Tipp, wenn Sie nach Hause kommen, vielleicht lesen Sie heute Nachmittag bei einer guten Tasse Tee, nochmal Psalm 46. Der zeigt nämlich die große Rettung Jerusalems durch Gottes Macht. Eigentlich war Hiskia und seine paar Leute auf der Mauer Jerusalems alle verloren. Mit ihrer Macht war nichts getan. Aber dann schickte Gott in der Nacht, heißt es in den Berichten, zweimal, also außer Psalm 46, wird zweimal im Alten Testament diese Geschichte erzählt. Das ist ein Riesending gewesen. Gott schickte einen Engel, wir wissen nicht, was das war oder wie das war. Vielleicht war es eine Seuche, was auch immer, ins Lager der Assyrer. Jedenfalls am nächsten Morgen lagen 185.000 Soldaten tot in ihren Zelten vor den Toren der Stadt. Und der Sanherib musste unter Schande abziehen. Und Jerusalem war gerettet. Ein ganz großer Tag für das Volk Israel. Diese Spannung, diese Rettung, die schildert Psalm 46. Und ich möchte uns die vielleicht drei Hauptlinien, die in diesem Psalm liegen, für uns heute Morgen mal kurz so mit Henkel zum mit nach Hause nehmen, zum Anfassen mitgeben. Das Erste, denke ich, was hier geschildert wird, ist die große Not. Die große Not. Vers 2. Von den großen Nöten, die uns getroffen haben. Vers 3. Wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, das heißt, da ist jemand, der hat keinen Boden mehr unter den Füßen. Ja, da sackt etwas unter ihm weg. Wie ein Berg im Meer verschwindet. Auch bei Christen kann die Welt schon mal untergehen. Die Welt unseres Lebens, unserer persönlichen Existenz. Das Schlimmste kann tatsächlich passieren. So wie heute. Also über 200 Millionen Christen weltweit sind aufs Schlimmste verfolgt. Die größte verfolgte Minderheit im 21. Jahrhundert ist jetzt. Ich sprach vor einiger Zeit, vor 2 Monaten, mit einem Flüchtling aus Nigeria, den Boko Haram verfolgte, also der afrikanische IS-Ableger, der die 234 Schulmädchen da entführt hat, mehrfach vergewaltigt. Ein Teil wurde zur weiteren Abschreckung zurückgeschickt. Da fühlt man sich irgendwie an Sanherib erinnert. Während wir hier so friedlich sitzen, wunderschön, tolle Band, Kerzen, Licht, warm hier. Ist gemütlich hier, ne? Während wir hier einfach sitzen und friedlich Gottesdienst feiern können, sind tausende Christen mit dem Tode bedroht. Jetzt. Und viele sterben tatsächlich als Märtyrer. Aber, okay, bleiben wir mal bei uns. Wir sind jetzt gerade nicht in Syrien hier oder so. Bleiben wir mal ruhig bei uns. Auch wir selbst können schwere Zeiten durchmachen. So genau kenne ich euch jetzt nicht. Aber du weißt, was mit dir ist. Tragische Geschehnisse in unserer Vergangenheit oder in unserem Umfeld, vielleicht durch Krankheit, was auch immer. Überleg mal gerade, was war das Schlimmste in deinem Leben, was du überhaupt erlebt hast? Jetzt nicht lange kramen, sondern was ploppt da gerade bei dir hoch? Das Schlimmste. Oder was ist heute, also in dieser Gegenwart, das Schlimmste bei dir? Lies mal zu Hause Psalm 46 und entdecke, ich bin gar nicht allein mit meinen großen Nöten. Da finde ich mich wieder. Das hat Luther gemerkt. Die große Not. Zweitens, was ich hier in diesem Psalm sehe, wunderbar übrigens, der große Trost. Genau dieser Psalm zeigt den großen Trost. 3-mal wird hier gesagt, und wenn in der Bibel was wiederholt wird, dann muss bei dir sofort die rote oder grüne Lampe aufgehen. Das ist wichtig. In diesem Psalm steht 3-mal, Gott ist mit uns und hilft uns. Also Vers 6, auch noch schön formuliert. Gott ist bei ihr drinnen. Darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Da blitzt dieser Morgen auf der Mauer von Jerusalem auf. Vers 8. Der Gott Zebaoth ist mit uns. Vers 12. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Das muss einem 3-mal gesagt werden. Manchmal kapieren wir es nicht beim ersten oder zweiten Mal. Christen haben das große Vorrecht, von Gott getröstet zu sein. Und das ist auch eine ehrliche Frage, die ich hier einfach mal mitbringe, die ich mir auch gestellt habe, nicht nur einmal in meinem Leben, die ich dir zumute. wie stark bist du eigentlich getröstet? Sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr hast du die Zusagen Gottes, wenn du Christ sein solltest, die Zusagen Gottes in dein Herz sacken lassen? Wie tief ist das bei dir gesackt? Wie sehr bist du gestärkt, ermutigt durch Gottes Wort oder durch deine Gemeinde hier? Wenn wir hier sonntags Gottesdienst feiern, dass ein Sinn dieses Ganzen hier, was wir hier machen, ist, gestärkt zu werden, ermutigt zu werden. Das ist die eigentliche Bedeutung des Wortes Segen. Du sollst hier gestärkt nach Hause gehen. Oder durch liebe Leute hier rechts und links neben dir, hoffentlich gibt es die. Oder durch gute Freunde, vielleicht durch deinen Partner, deine Partnerin. Am meisten durch den Geist Gottes, der dir Gottes Wort ins Herz flüstert. Was flüstert der dir zum Beispiel heute Morgen ins Herz? Ich bin mit dir. Ich bin bei dir drinnen. Was immer auch geschieht. Luther war manchmal sehr niedergeschlagen. Ich habe uns eben hier ein Beispiel, ein dramatisches Beispiel erzählt. Dazu könnte man ganz viel sagen. Dazu haben wir die Zeit nicht. Die Übermacht der Mächtigen um ihn herum, der Papst, die Kirche, der Kaiser, alles das machte ihm mehr Angst, als er zugab, als er sich anmerken ließ. Also, als er nach Worms fuhr, ja, da kam das hier. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, hat er gesagt, und wenn in Worms so viele Teufel sitzen wie Ziegel auf den Dächern, konnte mal eine dicke Lippe raushängen lassen. Eigentlich war er ein ganz kleines Männchen mit großer Angst. Sein Herz war manchmal sehr verunsichert. Da ist ihm übrigens seine Frau, die Katharina, öfters zur Seelsorgerin geworden. Das wäre toll, wenn ihr euch auch als Ehepaar, deine Frau dir, dein Mann dir, auch als Seelsorger helfen könntet. Wird einmal so zum Beispiel berichtet, als Luther sich gar nicht aufraffen konnte, da hat sie ihre Trauerkleider angezogen und sich still zu ihm hinten ins Studierzimmer gesetzt. Das hat sie übrigens öfters getan. Das hat ihn eher nervös gemacht. Ja, das war er nicht gewohnt. Er war am Schreibtisch gearbeitet, geschrieben, Bibel übersetzt und so weiter. Und dann kam die Katharina rein, hat sich hinten einfach auf den Stuhl gesetzt. Nichts gesagt. Das war schwierig für ihn. Diesmal kam sie rein und hatte schwarze Trauerkleider an. Erst hat das gar nicht gemerkt, dass sie da hereingekommen war und saß. Und dann hat das doch gemerkt und dann fragte, wer denn gestorben sei. Da antwortete sie, anscheinend der liebe Gott. Da musste Luther schmunzeln. Das konnte ja nicht sein, nicht wahr? Da hat er gemerkt, Mensch, Gott lebt doch! Luther war ein Mensch, der getröstet werden musste. Und am meisten tröstete ihn Gottes Wort. Das wäre toll, wenn das bei dir der Fall wäre. Zu sagen kannst, ich schlage meine Bibel auf. Daraus hole ich meinen stärksten Trost. Super. Also, wie sehr ist dein Herz getröstet? Gib dir mal eine ehrliche Antwort. Vielleicht kannst du die mit einem guten Freund kommunizieren. Hier. Und ein drittes und letztes. Also nicht nur die große Not und der große Trost. Dieser Psalm sagt noch etwas. Er spricht nämlich von einem großen Mut. Der große Mut, den die Menschen aus Gottes großem Trost gewinnen. Vers 2. Der ist in meiner Bibel deshalb zum Beispiel fett gedruckt. Ja, sowas muss einem in die Augen springen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Steht ihr? Das ist Mut, wenn ich sagen kann, Gott ist meine Zuversicht und Stärke. Also die Kinderstunde ist unten im Keller, ja? Aber vielleicht können wir das mal hier gemeinsam sagen. Gott ist meine Zuversicht und Stärke. Das war noch ein bisschen zu leise. Das würde ich gerne hier etwas... Können wir das mal richtig stark sagen? Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Das ist das, was Luther aus diesem Psalm gezogen hat. Vers 3. Darum, weil das so ist, fürchten wir uns nicht, obwohl er Angst hatte. Aber darin überwindet er seine Furcht. Vers 5. So ganz typische Luther-Übersetzung, das steht im Hebräischen tatsächlich ein bisschen anders, aber er hat manchmal auch eine geniale Formulierung gehabt, die man einmal hört und nie wieder vergisst. Da steht, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben. Fein Lust, also bleibt mal fein lustig mit ihren Bächen. Neudeutsch übersetzt heißt das, du sollst cool bleiben. Inmitten deiner Ängste und Nöte, ich habe eine Quelle, ein Wasser, eine tägliche Erfrischung, eine Ermutigung. Da klingt an, dass der Hiskia damals in Jerusalem einen Tunnel hatte bauen lassen von einer Quelle, die außerhalb der Stadtmauern Jerusalems lag, der Hiskia-Tunnel, den es heute übrigens noch gibt, kann man runtersteigen in den Ausgrab, die haben den rausgegraben. Und da fließt von außerhalb Wasser in die Stadt. Vers 11, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Also Luther gewann großen Mut. Deshalb reden wir heute noch von ihm. Er allein gegen alle. In Augsburg, in Worms, auf der Wartburg, in Wittenberg. Er dichtete, es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Das sollst du mit nach Hause nehmen. Es streitet für mich der rechte Mann. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Hörst du das, was der Geist Gottes dir sagt? Es soll dir doch gelingen. Fasse großen Mut. Wofür brauchst du heute Mut in deinem Leben? Also wovor zitterst du? Ah, wir sind ja cool nach außen. Ja? Wir lächeln und sagen freundlich, hi, schön und so. In Wirklichkeit gibt es vielleicht hier mehr Leute, als du denkst, die innerlich zittern. Wovor? Wo brauchst du die Hilfe Gottes? Sag es deinem Gott, vielleicht auch einem Menschen, dem du vertraust und dem du weißt, mit dem kann ich reden und der plappert das nicht gleich alles weiter. Wo muss dein Herz innerlich stark werden? Interessant ist in diesem Zusammenhang, und damit will ich auch schon schließen, dass dieser Psalm zum Ausdruck bringt, es geht nicht nur um mich. Also, es geht Gott sehr um dich. Viel mehr, als du selber denkst. Gott kümmert sich viel mehr um dich, als du dich selbst um dich kümmerst. Viel mehr. Aber es geht nicht nur um dich. Auch das ist eine ganz wichtige, hilfreiche Wahrheit. Sondern es geht vor allem um das Reich Gottes. Deshalb schrieb Luther hier in dieser vierten Strophe, das Reich muss uns doch bleiben. Das Reich Gottes. Und dann kommt so ein zweiter, so ein Nachsatz. Ich weiß gar nicht, ob wir den eben alle mitgesungen haben. Ich hatte den Eindruck, manchen hat es die Sprache verschlagen. Da kommt so dieser Nachsatz. Auch wenn sie uns nehmen den Leib, gut er Kind und Weib. Ich kenne liebe Leute, die sagen, tolles Reformationslied, wunderbar, aber die Strophe singe ich nicht mit. Meine Frau sitzt neben mir. Meine Kinder sind in der Kinderstunde. Und dann kommt es noch dicker. Dann dichtet Luther, lass fahren dahin, sie haben es keinen Gewinn. Ja, ist ja unmenschlich. Aber Luther will etwas sagen, was ganz wichtig ist. Nehmt das bitte auch mit nach Hause. Nämlich, es gibt etwas Größeres als mein persönliches Glück. Stell dir das vor. Das ist oft unser Problem. Gott muss mir dauernd helfen und ich meine mir mich, ich drehe mich in wahnsinniger Drehzahl um mich selbst und wehe, mir wird nicht geholfen. Auch Gemeinden können so in einen Ego-Strudel geraten und wir drehen uns um uns und wehe der Gottesdienst, in den ich komme, der bringt mir nichts. Es geht nicht nur um uns, stell dir das vor, es geht nicht nur um dich, sondern es gibt etwas Größeres. Es gibt tatsächlich etwas Größeres als mein persönliches Glück. Und auch das meiner Lieben, nämlich das Reich Gottes. Ihr Lieben, deshalb lassen Christen auf dieser Welt heute Morgen ihr Leben. Für Jesus. Wenn sie aufs Letzte gefordert sind und sich zu Jesus bekennen. Es sterben jetzt Christen, weil sie an Jesus glauben und weil sie wissen, es geht um mehr als um mein Leben. Es geht um das Reich Gottes.
Wer das sagen kann, Jesus ist für mich alles. Das Reich Gottes ist für mich alles. Jesus hat sein Leben für mich gegeben. Und wenn es nicht anders geht, lasse ich auch für ihn mein Leben. Ihr Lieben, dessen Blick wird geweitet. Also der kann über sich hinausschauen. Der wird durch das größere Ziel getröstet und gestärkt und ermutigt, und den kann eigentlich kein Tod mehr töten. So hat Luther die Reformation durchgeführt. Wenn er dauernd nur gefragt hätte, ja, und wie geht's mir? Und wie ziehe ich meinen Hals aus der Schlinge? Und wie komme ich vom Scheiterhaufen runter? Hätte es das alles nicht gegeben? So hat er die Reformation durchgeführt. Und so kannst auch du die Ängste deines Lebens überwinden. Gott ist bei dir drinnen. So wirst du festbleiben. Ja, Gott segne euch hier in Datteln. Amen.